Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Am Mikrofon ist Gerhard Schröder. Schön, dass Sie dabei sind. Alle reden von der Elektromobilität, inzwischen sogar auch die deutschen Autokonzerne. Lange Zeit haben die sich wenig darum gekümmert, haben ganz auf ihre Diesel- und Benzinerflotte gesetzt. Doch das ändert sich gerade dramatisch. VW, BMW und Daimler setzen auf Strom, investieren Milliarden, um ihre Fabriken umzurüsten auf die Produktion von Elektroautos. Das ist auch dringend nötig, um die CO2-Vorgaben der Europäischen Union einzuhalten. Wenn aber jetzt das Elektroauto tatsächlich zum Massenprodukt wird, wo tanken wir dann eigentlich in Zukunft den Strom? Und halten das unsere Stromnetze eigentlich aus, wenn alle Autos an der Ladestation hängen? Lutz Heiser ist diesen Fragen nachgegangen.
Es summt nur ganz leise, wenn Norbert Zimianer mit dem Elektroauto, einem Renault Zoe, durch sein Wohngebiet fährt. Der Pensionär wohnt gemeinsam mit seiner Frau in Ostfildernruid, einem ruhigen Vorort südöstlich von Stuttgart. Schmucke, schneeweiße Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften reihen sich hier in Ortsrandlage nah aneinander. Dahinter Felder, Wiesen, Wald und frische Luft, abgasfrei. Den elektrischen Renault hat Simjana geliehen bekommen, kostenlos überlassen seit vergangenem Mai für einen Versuch des Stromversorgers NBW. Und er ist nach wie vor begeistert von seinem Elektromobil auf Zeit, meistens zumindest.
Ja, ich habe ja jetzt wirklich das ganze Jahr schon die Möglichkeit gehabt zu probieren. Und auch wenn im Winter die Leistung auf ein bisschen mehr als 50% runtergeht, kann man sich trotzdem überlegen, ob man sowas anschafft.
Auch sein Nachbar Norbert Frank ist einer der E-Autotester des Energieversorgers in dem Wohngebiet. Ende 40 steht er noch mitten im Berufsleben, muss viel Auto fahren und hat sein eigenes, einen Diesel, vorerst auch behalten, genauso wie seine Frau.
Wir haben ja die noch, wir haben ja nicht das losgeworden, wir haben tatsächlich gerade zwei Leasingfahrzeuge, das eine steht beides Audis, die wir natürlich jetzt noch parallel haben, das heißt, wir sind jetzt in einer dekadenten Situation, zu zwei Führerscheininhabern drei Fahrzeuge zur Auswahl zu haben.
Den Leih-Elektro-Golf der NBW nutzt nun vor allen Dingen seine Frau, sagt Frank.
Es passt einfach von der Strecke her, meine Frau arbeitet in Reutlingen und das ist fürs E-Fahrzeug im Normalfall die ideale Distanz, um mit einer Ladung hin und zurück zu kommen.
Wann laden die Leute überhaupt und wie viel? Und würden unsere Stromnetze das dann überhaupt alles aushalten? Das will der Energieversorger NBW hier in diesem Wohngebiet in Ostfildernruid seit vergangenem Mai herausfinden. NBW-Projektleiterin Selma Lossau.
Im Endeffekt ist es aber tatsächlich so, dass wir die Theorie hatten, dass wir sagen, wenn viele Fahrzeuge gleichzeitig laden, dann kommen im Grunde Lastspitzen zutage, auf die unser Netz heute so noch nicht vorbereitet ist. Wir haben gesagt, wir können jetzt ganz viele PowerPoint-Präsentationen malen, wir können ganz viele Analysen fahren, wir werden es nicht wissen. Und deswegen haben wir gesagt, wir probieren es aus.
Um das Ladeverhalten in der Praxis analysieren zu können, wurden neben den E-Autos auch intelligente Ladesysteme in dem Wohngebiet installiert und Messtechnik.
Und das Erste, was wir wirklich festgestellt haben, es laden gar nicht immer alle gleichzeitig. Also wir hatten jetzt in der Spitze hatten wir jetzt 5 gleichzeitig ladende Fahrzeuge. Zu 70% der Zeit lädt gar keiner, zu 25% der Zeit lädt einer. Und dass diese 5 vorkamen, das war sehr selten. Allerdings hat man schon noch gesehen, wenn diese 5 gleichzeitig laden, dass wir schon einen Belastungsanstieg hatten von bis zu 22%.
Die gute Nachricht für den Stromversorger, dieses Nutzungsverhalten hochgerechnet, würde das bisherige Netz locker halten, vorerst zumindest. Mittel- bis längerfristig allerdings muss das Netz weiter ausgebaut werden, sagt auch der Chef des Karlsruher Energieversorgers NBW, Frank Mastiot.
Als NBW wird man uns unmittelbar natürlich mit dem Thema Elektro und Strom verbinden. Und da ist die Elektromobilität oder Mobilität grundsätzlich natürlich ein ganz wichtiger Bestandteil. Und das sind nicht nur die Ladesäulen, aber auch die netzseitige Anbindung. Das ist eine große Herausforderung, den Strom auch immer dahin zu bringen, wo er gerade benötigt wird. Das ist für uns ein ganz, ganz wichtiges Zukunftsthema.
Genauso wie die Autobauer steht aber auch der Chef des drittgrößten deutschen Energieversorgers derzeit vor dem Problem, dass zwar jeder zu wissen meint, dass die Elektromobilität bald kommen wird, nur mit welcher Macht und wo und wie schnell und wann genau, das weiß eben nach wie vor keiner.
Ich erwarte somit ab einem bestimmten Punkt eine schwunghafte Zunahme. Wann der genau eintritt, finde ich schwierig zu sagen.
Man steht also sozusagen in den Startlöchern, auch bei den Energieversorgern in Sachen Elektromobilität. Das nimmt auch Florian Herrmann vom Fraunhofer Institut in Stuttgart wahr. Er forscht dort zu den neuen Mobilitäts- und Innovationssystemen und sagt, neben den Autoherstellern wird die Elektromobilität vor allem für die Energieversorger eine Riesentransformation bedeuten.
Wir brauchen im Bereich der Netze einen deutlichen Ausbau. Das heißt, die Infrastruktur muss aufgebaut werden für das klassische Elektrofahrzeug laden, also im niedrigen Spannungs- und Leistungsbereich. Und wir brauchen dann aber auch für weitere Use Cases, beispielsweise für das Hochleistungsschnellladen, auch andere Strukturen auf lokaler Ebene, damit wir überhaupt diese hohen Ladeleistungen abbilden können.
Wesentlich leistungsstärkere Netze werden in Zukunft vor allem in den Großstädten und Ballungsräumen notwendig sein, wo viele Menschen womöglich auch noch zur selben Zeit ihre neuen E-Autos laden wollen. Fürs Erste aber, sagt der Wissenschaftler Florian Herrmann, brauchen wir jetzt intelligente Ladesysteme, damit der Strom auch tatsächlich dort ist, wo die Menschen ihn für ihre Elektroautos brauchen.
Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man nochmal anschaut, wo laden denn die Menschen in der Regel? Das ist natürlich zu Hause, deswegen muss dort die Infrastruktur gegeben sein oder beispielsweise am Arbeitsplatz. Und um das dann abbilden zu können, braucht man natürlich intelligente Systeme, beispielsweise Lade- und Lastmanagementsysteme, die dann in der Lage sind, genau entstehende oder potenziell entstehende Lastspitzen abzufedern und so auszutarieren, dass das einfach nicht passiert. Und wie man das machen kann, da forschen wir bei Fraunhofer auch stark daran. Wir haben Systeme entwickelt, die genau dazu in der Lage sind. Und das funktioniert in der Regel so, dass man, wenn man weiß, wie lange das Fahrzeug beispielsweise vor Ort ist, dass man dann auch ganz genau das timet, wie lange das Fahrzeug beispielsweise geladen werden muss und zu welchem Zeitpunkt das Fahrzeug geladen wird, damit keine Lastspitzen auftreten.
Intelligentere Stromnetze und lokale Stromspeicher als zusätzliche Puffer, um dadurch das Potenzial der bereits vorhandenen Netze noch effizienter ausnutzen zu können. Sie könnten die Lösung sein, zumindest jetzt zu Beginn, um der Elektromobilität in Deutschland zum Durchbruch zu verhelfen. Die Technik dafür ist vorhanden, die Infrastruktur, sie stünde bereit. Auch beim Versuch im schwäbischen Ostfildern-Rüth ist man daher gespannt auf das, was da nun kommt in Sachen Mobilität der Zukunft. Noch einmal Anwohner Norbert Zimjana.
Also ich finde es gut, dass man das Ganze mal hier ausprobiert hat. Und wenn dann die Erkenntnisse daraus gewonnen werden, die man braucht, um weiterzukommen und die Dinge zu verbessern, dann ist es sehr erfolgreich.
Der Beitrag von Lutz Heiser. Vor 10 Jahren hatte die Bundesregierung ein ambitioniertes Ziel. Bis 2020, also in knapp einem Jahr, sollten 1 Million Elektroautos auf deutschen Straßen fahren. Derzeit sind es gut 50.000, so viel also zum Thema Mobilitätswende. Aber jetzt soll sie ja wirklich kommen und die meisten Experten sind sich da auch einig, dass das Auto der Zukunft mit Strom betrieben wird. Ganz sicher ist das aber nicht, vor allem in Asien, in Japan und Südkorea zum Beispiel, wird eine ganz andere Technik favorisiert, das Wasserstoffauto. In Deutschland gibt es inzwischen immerhin einen Wasserstoffbus. Er dreht in Stuttgart seine Runden. Angelika Hensoldt ist mit ihm gefahren.
Haltestelle Marienplatz, Stuttgart. Etliche Leute stehen hier und warten auf den Bus mit der Nummer 41. Leise zischend kommt der um die Ecke gebogen. Aus dem Dach steigt hinten ab und zu eine kleine Wasserdampfwolke. Die Nummer 41 ist einer von 2 Wasserstoffbussen, die im Stuttgarter Stadtverkehr unterwegs sind. Die Fahrgäste finden es gut.
Umweltschonender, wegen unserem Klima, wegen unserem Feinstaub. So ein altes Dieselauto braucht mehr.
Es muss eigentlich, und Wasserstoff, eine zukunftsträchtige Technologie, weil man eben langsam aber sicher etwas unternehmen muss gegen die Feinstaubemissionen und die Umweltverschmutzung.
Toll finde ich das, viel besser, wenn alle Busse so werden.
Gebaut hat den Bus Mercedes-Benz, eine Marke des Autobauers Daimler, der in Stuttgart seinen Sitz hat. Die baden-württembergische Landeshauptstadt hat immer wieder mit zu hohen Feinstaubwerten zu kämpfen und deshalb ältere Dieselfahrzeuge ausgesperrt. Die Wasserstoffbusse sind ein Beitrag der Stuttgarter Straßenbahnen AG für bessere Luft, meint Pressesprecherin Birgit Kiefer.
Die SSB sieht es natürlich auch als ihre Aufgabe an, Mobilität in Stuttgart möglichst umweltfreundlich zu gestalten. Also auch ausprobieren von neuen Technologien, was kann man da machen, um die Luftverschmutzung möglichst gering zu halten. Und das ist natürlich ein Versuch zu sehen, wie weit trägt so ein Wasserstoffbus, wie kann man das gestalten für die Zukunft.
Der Mercedes-Bus, Citaro heißt er, hat auf dem Dach große Tanks. Hinten am Fahrzeug sind die Brennstoffzellen untergebracht. Dort reagiert gasförmiger Wasserstoff mit Sauerstoff und erzeugt Strom. Der füttert wiederum eine Batterie, die einen Elektromotor antreibt. Der Vorteil? Die Busse stoßen keine Emissionen aus und ihre Batterie ist deutlich kleiner als bei einem reinen E-Auto. Aber Wasserstoff herzustellen ist sehr energieintensiv. Wirklich ökologisch ist ein Wasserstoffbus also nur, wenn bei der Herstellung Ökostrom verwendet wurde. Trotzdem, für den Stadtverkehr sind die Busse deutlich besser geeignet als rein elektrisch betriebene Fahrzeuge, meint Christian Murdig, der das Thema Wasserstoff beim Autobauer Daimler verantwortet.
Bei den Bussen ist natürlich der große Vorteil, dass damit dann wirklich ein Tagesprogramm eines solchen Busses ohne Zwischentanken erledigt werden kann. Also ganz wie heute mit Verbrennungsmotoren bei den Bussen auch gefahren wird. Die weiteren Vorteile sind, das haben wir auch von Anwohnern der Busstrecken inzwischen erfahren, dass diese Busse sehr leise sind.
Der zischt so nur durch die Straßen. Man hört nur so ein Surren, so ein leichtes. Und der Dieselmotor ist halt laut. Für die Fahrgäste ist es schon angenehmer, viel, viel angenehmer. Ja, und ich tue was Gutes.
Ja. Sagt Mike Bus, der heute hinterm Steuer des Wasserstoffbusses mit der Nummer 41 sitzt. 300 Kilometer und mehr macht er pro Tag mit dem Bus im Stadtverkehr. Dafür reicht eine Tankfüllung locker. Ein E-Bus müsste in dieser Zeit mehrmals geladen werden. Nicht nur Busse, auch PKWs werden mit Wasserstoff betrieben. Bislang allerdings nicht besonders viele. Das einzige serienreife Modell eines deutschen Herstellers, der Mercedes GLC FCL, steht momentan am Daimler-Standort in Kirchheim-Nabern. Christian Murdig präsentiert ihn nicht ohne Stolz.
Ich fühle mich immer so, als wenn ein Baby geboren ist. Und insofern fühle ich mich so ein bisschen wie ein Vater. In diesem Fahrzeug sehen wir vorne, da, wo man einen Motor erwartet, das Brennstoffzellensystem. Und auf den ersten Blick sieht es eigentlich auch nicht anders aus als ein Motor. Es hat eine Luftansaugung, es hat keine Ölwanne, dafür aber einen Befeuchter. Es hat einen Stack anstelle eines Zylinderblocks.
Im sogenannten Stack sind mehrere Brennstoffzellen hintereinander geordnet. Das sieht ein bisschen so aus wie Disketten, die in einem Kasten stecken.
Aber sonst sieht alles sehr, sehr ähnlich aus. Ich habe dann im Tunnel des Fahrzeugs einen Wasserstofftankbehälter, einen zweiten unter der Rücksitzbank, kann insgesamt 4,4 Kilogramm Wasserstoff speichern. Und im Heck habe ich dann eine Besonderheit. Wir haben nämlich die Brennstoffzelle mit einer Plug-in-Batterie kombiniert.
Können losfahren.
Erklärt Madeleine Hertlitschka und gibt mal kurz Gas. Die Daimler-Pressesprecherin fährt den neuen im Moment immer wieder Probe. Angetrieben wird der SUV von einem 200 PS starken E-Motor. Allein mit Wasserstoff fährt er 447 Kilometer. Durch den Akku mit externer Ladefunktion kommen nochmal fast 50 Kilometer Reichweite aus der Steckdose dazu. Von außen ist das erste deutsche Wasserstoffauto mehr als auffällig. Der Geländewagen strahlt in Blau und Rot-Orange mit einer gezeichneten Molekülstruktur auf dem Dach und am Heck. Aktuell wird er an ausgewählte Kunden vermietet, an Menschen, die Fahrzeuge im Premium-Segment schätzen und neuen Technologien gegenüber aufgeschlossen sind. Dabei ist die Brennstoffzelle eigentlich eine alte Technologie, Anfang des 19. Jahrhunderts entdeckt und dann lange Zeit vergessen. Viele Autobauer experimentierten damit, stellten die Versuche aber irgendwann wieder ein und investieren inzwischen ihre Kraft lieber in den Aufbau der E-Mobilität, erklärt Autoexperte Stefan Bratzel von der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach.
Ich glaube, das liegt im Wesentlichen daran, dass es einen starken Wettbewerber gibt mit Namen Tesla, der gerade auch den Premium-Automobilherstellern richtig Marktanteile weggenommen hat. Vor dem Hintergrund sind andere Technologien dann in den Hintergrund erstmal gerückt.
Vor allem bei den deutschen Anbietern.
Am weitesten beim Thema Brennstoffzelle sehen wir Toyota und Hyundai, die auch Serienfahrzeuge am Markt haben. Beide beschäftigen sich schon seit vielen Jahren mit dem Thema und trauen sich zumindest zu, einem beschränkten Nutzerkreis diese Brennstoffzellenfahrzeuge auch anzubieten.
Besonders erfolgreich ist das Wasserstoffauto in Japan. Die Regierung dort fördert den Auf- und Ausbau der Technologie mit Milliarden. 2020, wenn die Olympischen Spiele in Tokio stattfinden, sollen im Land 40.000 Brennstoffzellenautos fahren. Wer sich entscheidet, einen Mirai, das ist das Wasserstoffauto von Toyota, anzuschaffen, bekommt über 20.000 Euro Zuschuss vom Staat. Die deutschen Hersteller hinken beim Thema Wasserstoff hinterher. BMW und Audi haben aber zumindest angekündigt, in naher Zukunft Modelle auf den Markt zu bringen.
Wir fahren jetzt nach Wendlingen. Da ist nämlich eine Wasserstofftankstelle.
Ein Handicap für die neue Technologie. Wasserstofftankstellen sind rar in Deutschland.
Wir haben knapp 60 Wasserstofftankstellen in Deutschland. Betrieben von unserem Joint Venture H2 Mobility.
Der Tankvorgang an sich aber ist sehr komfortabel und dauert nur ein paar Minuten.
Und da steht es auch geschrieben, Wasserstoff kostet nämlich pro Kilo 9,50 Euro. Pro 100 Kilometer braucht so ein Fahrzeug ein Kilo.
9,50 Euro für 100 Kilometer, ähnlich viel wie bei einem Benziner. Richtig teuer sind Wasserstoffautos aber in der Anschaffung. Ein Toyota Mirai beispielsweise kostet fast 80.000 Euro. Das Modell von Hyundai liegt bei rund 65.000 Euro. Das Daimler-Fahrzeug gibt es aktuell nur zur Miete. Verantwortlich für den hohen Preis ist natürlich die geringe Stückzahl. Dazu kommen die Kosten für das sehr teure Edelmetall Platin, das als Katalysator eingesetzt wird. Experten gehen aber davon aus, dass die Kosten in den nächsten Jahren sinken, einfach weil die Hersteller in der Produktion mit immer weniger Platin auskommen. Autoexperte Bratzel ist auf jeden Fall überzeugt davon, dass das Wasserstoffauto eine Zukunft hat.
Wir glauben, dass insbesondere für schwere Fahrzeuge, LKWs, Busse, aber auch für die Langstrecke sich Brennstoffzelle Wasserstoff durchaus eignen könnte.
Vieles ist momentan noch Zukunftsmusik. Aber dass Wasserstoff und Brennstoffzelle in den Mobilitätskonzepten von morgen eine Rolle spielen werden, davon sind die meisten Experten überzeugt. Der Stuttgarter Busfahrer Mike zumindest setzt auf die neue Technologie.
Für mich, also für den Fahrer, ist es die Zukunft. Ich finde die bessere Alternative als zum Strom. Für mich definitiv.
Angelika Hensoldt über die Zukunft des Wasserstoffautos.